Hier ist Radio Nordpol. Zusammen mit anderen freien Radios begleiten wir all jene AntifaschistInnen, die sich am 20. Januar diesen Jahres, nachdem sie über Monate und Jahre im Untergrund der Verfolgung durch den deutschen Staat entgangen waren, schließlich stellten. Es geht um den sogenannten Budapest-Komplex. Auseinandersetzungen mit Neonazis am sogenannten Tag der Ehre in Ungarn. Und es geht um Repressionsapparate, die grenzüberschreitend ins Rollen gebracht werden. Said ist seit dem 2.5.2025 nicht mehr in Köln, sondern durfte in die Freiheit vorerst zu seiner Familie und Freunden zurück nach Nürnberg. Doch Said muss weiterhin mit einer Auslieferung nach Ungarn rechnen. Er hört nun den zweiten Teil der Redebeiträge für Said und alle anderen Antifaschisten im Knast und Untergrund. Seine Eltern waren am 19.04. vor der JVA in Köln und haben nicht nur ein paar persönliche Worte an ihn gerichtet, sondern Saids Vater hat anschließend noch ein kleines musikalisches Stück mitgebracht.
Dankeschön an alle, dass ihr zuerst. Und zu dir, Said, Habibi Said. Ich habe lange nachgedacht, was ich dir heute sagen will. Es war sogar schwerer als den ersten Brief zu dir schreiben. Aber heute möchte ich deine Augen draußen sein. Ich möchte dir zeigen, was ich sehe. Ich sehe viele liebevolle Gesichter, die dir vor dich hier sind. Menschen, die an dich glauben. Deine Schwester sind da. Dein Papa ist da. Deine Tante ist auch da. Und schau, auch dein Orchester ist da. Mit ihren Instrumenten und Koffern, wie auf eine Konzertreise. Danke euch alle. Du bist ein Teil dieser Gruppe, ein Geiger, ein Freund, ein Bruder. Ein Sohn und vor allem ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenrechte einsetzt. Dein Fehlen tut weh, Said, aber in unseren Herzen bist du ganz nah. Und wir spielen deine Musik hier draußen weiter, bis du wieder mit uns spielst. Wir kämpfen weiter, Hand in Hand, gegen eine Auslieferung nach Ungarn. Du bist nicht allein, wir sind hier. Wir bleiben. Alles Liebe und Kraft, Habibi Said. Deine Mama. Free Said!
Free, free Said! Free Said! Free, free Said! Free Said! Free, free Said!
Okay, und jetzt ich spiele ein. Hallo? Ja, okay, gut. Ich spiele ein Lied, das Said loves. Und ich spiele dieses Lied für dich, Said. Ich hoffe, dass du kannst mir gut hören. Trotzdem, meine Stimme ist nicht gut, aber ich spiele es für dich. So.
Come
عمارك جنب المصانع والسجن مطرح الدينة والخمارك جنب المصانع والسجن مطرح الدينة وفلت كتابك في الشوارع ضغنا على دينك علينا وقفلت كلابك في الشوارع وقفل زنازينك علينا وقفل نومنا في المضاجع ادي احنا منا وما اشتهينا وقفل نومنا في المضاجع ادي احنا منا وما اشتهينا واتقال علينا في المواجع ده احنا اتوجعنا وما اكتفينا واتقال علينا في المواجع ده احنا اتوجعنا واكتفينا وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا رحنا والتقينا وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا رحنا والتقينا عمال وفلاحين وطلبه بقت ساعتنا وابتدينا عمال وفلاحين وطلبه بقت ساعتنا وابتدينا مثلوا الطريق مالهمش راجع والنصر قرب من عينينا مثلوا الطريق مالهمش راجع والنصر قرب من عينينا مثلوا الطريق مالهمش راجع عينينا عينينا شيء وصورة عالمزارع من جدينا وعاملين والخمارة جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة وقفل كلابك في الشوارع واقفل زنازينك علينا واقفل كلابك في الشوارع واقفل زنازينك علينا وقفل نومنا في المضاجع ادي احنا نمنا وما اشتهينا وقفل نومنا في المضاجع ادي احنا نمنا وما اشتهينا واقفل علينا في الشوارع ادي احنا نمنا وما اكتفينا واقفل علينا في الزنازن ادي احنا نمنا وما اشتهينا وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا رحنا والتقينا وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا رحنا والتقينا عمال وفلاحين وطلبة دقت ساعتنا وابتدينا عمال وفلاحين وطلبة دقت ساعتنا وابتدينا مثل الطريق مالهمش راجع والنصر قرب من عينينا مثل الطريق مالهمش راجع والنصر قرب من عينينا مثل الطريق مالهمش راجع والنصر قرب من عينينا عينينا
Wir hören einen Redebeitrag des Orchesters und im Anschluss ein Lied, das sie immer gerne mit Zaid gespielt und gesungen hatten.
Weil vermutlich jeder hier dieses Stück mit dir verbindet. Theo und du, Arm in Arm, dieses Lied brüllend. Viel zu lange ist es her, dass wir alle gemeinsam singen, tanzen und musizieren konnten. Gemeinsam mit dir. Gemeinsam zu proben, zu feiern, verkatert weiter zu proben und am Ende das Highlight eines Konzertes zu teilen. Das und so vieles mehr hat uns zu einer Gemeinschaft gemacht, die weit über normale Freundschaften hinausgeht. Eine Gemeinschaft, in der du nun seit 2 Jahren einen Platz leer lässt. Du bist nicht nur ein Spitzengeiger, wie ein weiser Mann zu sagen pflegt, sondern auch ein Freund, der es nie verfehlt, die Menge aufzumischen, für jeden Spaß zu haben ist und es immer schafft, Positivität in die Runde zu bringen.
Ich glaube, er hört uns.
Ach, cool. Ich höre Flöte.
Das freut mich, wenn du es hörst. Aber somit fehlst du nicht nur in den Geigen, sondern vor allem in unserer Mitte. Du gehörst so natürlich zu uns, wie die Intonationsprobleme zu den Bläsern gehören. Wie die Note, die man im Konzert zum ersten Mal sieht, mit jeder Selbstverständlichkeit zu einem guten Konzert gehört. Und wie das erste Bier zur Blattspielprobe gehörst du zu uns, ausnahmslos. Du bringst Menschen zusammen, das hast du schon immer und tust es auch an Tagen wie diesen. Das ist kein Glück oder Zufall. Das ist das Resultat eines intelligenten, engagierten, interessierten, lebensfrohen, liebevollen, die Liste ist lang. Aber es ist das Resultat eines jungen Mannes, der zu jeder Person hier seine eigene, ganz besondere Beziehung hat. Kurz gesagt, Zaid, dass der Guldensteig sich heute hier versammelt hat, zeigt, dass die Wurzeln, die du in uns geschlagen hast, ein Netz der Verbundenheit schaffen. Niemand wird uns unsere Freundschaft und diese Verbundenheit nehmen können. Wir sind heute hier, um dir auf unsere Art und Weise zu zeigen, dass wir dich vermissen und es ohne dich nicht dasselbe ist. Wo auch immer du bist ein Teil von uns. You will never walk alone. In Liebe, deine Alle.
Für Maya, einer der sogenannten gewaltvollen Menschen, die angeblich nicht nur nach dem Paragraf 129 Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen sein soll, sondern auch wegen körperlicher Verletzungen in Ungarn zu den schlimmsten Bedingungen im Knast sitzt, läuft der Prozess bereits. Mayas Vater berichtet im Gespräch von dem Prozess und gibt Ausblicke über diesen hinaus.
Ja, guten Tag, mein Name ist Wolfram Jarosch, ich bin der Vater von Maya. Maya, habt ihr sicherlich gehört, ist mein Kind, welches zunächst in Dresden in Untersuchungshaft gesessen hat und dann nach Ungarn ausgeliefert wurde und jetzt seit fast 10 Monaten in Ungarn in Isolationshaft sitzt.
Vielleicht, um nochmal auf die Situation in Dresden zu kommen. Also es gab einen Besuchstermin, es gibt ein Video, wo du und auch die Großeltern von Maya quasi da vor diesem Tor stehen und warten. Und im Endeffekt wurde euch dann kurz vorher quasi mitgeteilt, geht nicht. Was ging da in euch vor?
Maya war ja ein halbes Jahr in Dresden untersuchungshaft. Wir wussten, dass dort ein Auslieferungsantrag der Budapest, also der ungarischen Seite, läuft vom Kammergericht Berlin. Wir wussten aber nicht, wann dort eventuell ein Urteil zu erwarten ist. Und wir waren eigentlich auch davon überzeugt, und so ist es auch das normale Verfahren, wenn ein Urteil ist, dass das noch vom Bundesverfassungsgericht angefochten werden kann. Und jetzt hatten nach einem halben Jahr zum allerersten Mal meine Eltern, also die Oma und Opa von Maya, einen Besuchstermin bzw. 2 Besuchstermine bekommen. Am Dienstag waren wir noch in Dresden in der Haftanstalt gewesen. Meine Eltern und auch Maya waren überglücklich, sich endlich wiedersehen zu dürfen. Am Donnerstag hatten wir den 2. Termin und ja, über Nacht früh, ohne dass wir irgendwas davon wussten, ist Maya dann ausgeliefert worden. Wir standen früh vorm Gericht, haben gefragt, was ist nun, was passiert? Können wir zu unserem Besuchstermin? Wo ist Maya? Es wurde nur gesagt, wir sagen nichts. Wir, auch die Anwälte haben dort keinerlei Informationen bekommen. Niemand hat irgendwelche Informationen bekommen, weil dort mit aller Macht Maya ausgeliefert werden sollte. Und wie sich nachher herausgestellt hat, ja auch am Bundesverfassungsgericht vorbei.
Jetzt vielleicht auch noch mal zum aktuellen Stand zu kommen. Maya ist ja jetzt in Budapest, also in Ungarn, und da läuft der Prozess. Es gab jetzt schon 2 Prozesstermine. Den ersten, da warst du dabei. Kannst du was dazu erzählen?
Der erste Prozesstermin war eigentlich ein Vortermin, aber dort hat Maya auch zum Beispiel eine ausführliche Prozesserklärung gemacht, wo Maya quasi seinen eigenen Standpunkt dargelegt hat. Es ging dann darum, wie das Verfahren ablaufen wird. Es waren sehr viele Unterstützerinnen und Unterstützer aus Deutschland dort. Wir haben eine kleine Demonstration vorm Gefängnis gemacht, sodass das emotional eine ganz aufgeladene Geschichte war. Also ich glaube auch für Maya, der sich da einerseits ganz stark hingestellt hat und vor der Öffentlichkeit plötzlich zu reden. Ja. Das ist ja auch wahnsinnig schwierig. Auf der einen Seite, ich bin fast 24 Stunden jeden Tag alleine. Maya sitzt ja seit fast 10 Monaten in Isolationshaft. Jeden Tag gucke ich die Mauer an. Mhm. Ich kann mit niemandem reden, fast den ganzen Tag. Und plötzlich stehe ich da und soll jetzt in die Kamera vor der Tagesschau dort sprechen. Und das ist ganz, ganz schwierig auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben wir uns natürlich alle auch wahnsinnig gefreut, Maya zu sehen. Und Maya hat sich gefreut, uns zu sehen und dort Unterstützung zu erfahren. Und dort kann ich auch nur von Maya nochmal wiedergeben, auch dieser Gedanke, die Unterstützung auch von vielen, vielen Menschen, auch die jetzt hier im Radio zuhören, die Briefe schreiben, die demonstrieren, die Petition unterschreiben. Das hilft ungemein, Stärke zu behalten, um diese schwierige Zeit, um diese Isolationshaft, um diese entwürdigenden Haftbedingungen zu überstehen.
Es gab noch den zweiten Prozesstermin. Da habe ich von einem Genossen von The Break gesehen, Videos gesehen, dass Faschisten vor Ort auch waren. Nicht nur im Gerichtssaal, sondern halt auch draußen sehr viele. Du warst selber, glaube ich, nicht da vor Ort, aber weißt du, wie die Situation da vor Ort war? Also hast du von anderen was gehört?
Da ich arbeiten musste an dem Tag, konnte ich selber leider nicht nach Budapest fahren, habe es aber natürlich intensiv verfolgt. Es hatten sich vor dem Gerichtssaal ungefähr 120 Neonazis von der sogenannten Outlaw-Armee Béti Országh aus Budapest aufgebaut. Das heißt, die waren in so einer paramilitärischen Uniform, sind die direkt vor dem Gerichtssaal, haben die Leute, die dort reingegangen sind, regelrecht Spießruten laufen lassen, haben alle Leute gefilmt, die reingelaufen sind, haben sie beschimpft, teilweise bespuckt, haben dort sich offensichtlich auch die Liste der Prozessbesucherinnen und Besucher besorgt, um diese Liste dann an rechtsradikale Freunde aus Deutschland und Griechenland weiterzugeben, um denen zu zeigen, wer hier war.
Also die Besucherliste?
Die Besucherliste, genau, mit der Aufforderung, denen doch mal zu zeigen, dass die in Ungarn nicht erwünscht sind.
Wie war das für Maya? Also weißt du da irgendetwas? Also hat Maya davon berichtet, von diesem Tag?
Ja, natürlich auch schwierig auf der einen Seite, diese Situation. Auf der anderen Seite waren ja natürlich trotzdem viele Unterstützerinnen und Unterstützer aus Deutschland dort gekommen und auch im Gerichtssaal anwesend. Im Gerichtssaal waren nur zu Beginn Neonazis, die meisten sind dann gegangen, bis auf einen übrigens. Ich würde ganz gerne über den auch noch mal ein bisschen was erzählen. Und zwar ist das Georgi Budahasi. Das ist ein bekannter ungarischer Rechtsterrorist. Der hat mit seiner sogenannten Hunia-Gruppe haben die Anschläge, Brandanschläge auf Minister gemacht. Also in mehrere Wohnungen von damals amtierenden Ministern haben sie Molotow-Cocktails geworfen. Sie haben versucht, eine Bar, in der viele Homosexuelle waren, anzuzünden, wobei nur dem Glück zu verdanken ist, dass niemand umgekommen ist. Sie haben einen Journalisten fast, also nicht nur krankenhausreif geschlagen, sondern dabei fast umgebracht. Und die sind ursprünglich, also der Georgi Budahasi ist ursprünglich zu, ich glaube, 16 Jahren verurteilt worden. Das ist dann verkürzt worden. Und dann aber, als Fidesz nachher an der Macht war, ist das Urteil aufgehoben worden. Er ist begnadigt worden, nachdem er nur 2-3 Jahre in Untersuchungshaft gesessen hat. Und nach der Begnadigung haben seine Kumpanen ihn mit seiner militärischen Ehrenformation vom Gefängnis abgeholt. Und nicht nur das, sie haben ihm noch ein Pferd mitgebracht. Er ist dann auf dem Pferd vom Gefängnis aus im Triumphzug dort rausgeritten, um ja, zu zeigen, hier Rechte können sich in Ungarn alles erlauben.
Also Katastrophe. Und ist das selber jemand auch, der angeblich ein Betroffener oder angeblich ein Opfer gewesen sein soll von dieser Situation, weswegen Maja und Co. angeklagt sind?
Nein, das nicht. Aber der Besuchersaal ist frei zugänglich, jeder kann sich dort anmelden und er war doch einfach als Besucher während des Prozesses anwesend.
Um einfach ein bisschen Druck aufzubauen und sich zu zeigen, zu präsentieren.
Ganz ähnlich sicherlich wie die Gruppe dort, dieser sogenannten Outlaw-Armee, sollte das halt Druck aufbauen, sollte das dort Linke letztlich ein- oder Unterstützerinnen und Unterstützer einschüchtern.
Wie ist das, die Situation? Es sollen noch weitere Prozesstage stattfinden und dann auch vielleicht schon Urteil oder ist das noch nicht sicher?
Es sollen im Juni 5 Prozesstage stattfinden. Das ist am 4., am 6., ich glaube am 12. Juni und am 18. und am 20. Juni. Wir werden versuchen, insbesondere zum 4. und 6. Juni dort breit zu mobilisieren. Also dort würde ich auch aufrufen, wer dort kann, soll sich gerne mit einbringen und mit nach Budapest kommen. Wir werden dort vermutlich auch wieder eine kleine Demonstration machen. Also wer dort Zeit hat, ist herzlich willkommen. Und kann sich sicherlich auch dort an uns wenden für Unterstützung, wie man am besten dorthin kommt und dort unterkommt.
Ich habe irgendwie mitbekommen, dass teilweise manche Unterlagen gar nicht richtig vorliegen, also Beweismaterial in dem Sinne, also ihrem Anwalt auch selber nicht, also dem Anwalt nicht. Das heißt, dieser Prozess läuft, obwohl man eigentlich gar keine Unterlagen hat, richtig, um überhaupt irgendwie Maja vernünftig irgendwie zu verteidigen.
Im Prozess selber sind viele Dinge fraglich. Also es gibt erstmal ungefähr 9000 Seiten Unterlagen. Maja hat auch diese 9000 Seiten komplett wohl in der Zelle. Also 2 große Kartons sind das. Leider ist der größte Teil der 9000 Seiten auf Ungarisch, sodass Maja das nicht verstehen kann. Und es sind nur eine sehr geringe Anzahl ist dort auf Deutsch übersetzt. Und gerade ganz viele entscheidende Akten fehlen dort und sind nicht auf Deutsch übersetzt. Dazu kommt es, dass offensichtlich ein großer Teil dessen, worauf sich die ungarische Seite stützt, gar nicht von der ungarischen Seite erarbeitet wurde, sondern aus Deutschland erarbeitet wurde. Das heißt vermutlich von der Soko Links aus Sachsen. Und da fehlen auch völlig Unterlagen zu, sodass dort auch für den Anwalt gar nicht so richtig möglich ist, entsprechende Verteidigungsstrategie aufzubauen. Es gibt viele, viele Videos und die konnte Maja lange auch gar nicht sehen. Jetzt ist es wohl ermöglicht worden, im
also
Gefängnis.
Videos quasi, die beweisen sollen, dass Maja angeblich irgendwelche Nazis irgendwie verprügelt zu haben, oder?
Naja, es geht, sind das vor allem, geht es um Videos, wo irgendwelche Leute durch irgendwelche Straßen laufen. Also das sind letztlich Videos, die in Geschäften angebracht sind und wo die Passanten dort aufgenommen werden. Und da geht es darum zu gucken, wer wann vielleicht wo war. Von den eigentlichen Tatvorwürfen gibt es nur wohl dieses eine Video, was ja auch in der Öffentlichkeit zugänglich ist.
Aber das ist ja quasi, also fast niemand erkennbar gewesen, also nach meinem Empfinden. Und also man kann auch nicht Leute festnehmen, wenn nur weil es irgendwelche Videos gibt, wo irgendwelche Leute rumliefen am Tag der Ehre, wo mehrere Antifaschisten vor Ort waren, sowie auch mehrere tausend Faschisten in SS-Kleidung und Co. Also das ist quasi deren Material, womit sie arbeiten und Maja quasi anklagen.
Ich möchte da jetzt nicht so vertieft darauf eingehen, weil das sicherlich im Prozess auch noch eine große Rolle spielen wird. Ich würde nur so viel sagen an der Stelle, dass die Vorwürfe, dass die teilweise auf sehr, sehr vagen Dingen fußen, also es ist ziemlich zweifelhaft.
Was würdest du uns und auch jetzt allen anderen draußen noch mitgeben wollen? Also was würdest du dir wünschen?
Eigentlich würde ich mir wünschen, nur dass die Unterstützung so weitergeht oder natürlich auch noch verstärkt weitergeht. Es ist immer schwierig, von hier aus was zu tun. Ich sag mal, das Erste, was man tun kann, mein Kind ist ja nur ein Teil einer großen Entwicklung, die wir momentan haben, einer großen gefährlichen Entwicklung, wo es auch in vielen Ländern verstärkt in Richtung Rechtsextremismus, in Richtung Autokratie geht. Also ich würde mir erstmal wünschen, von jedem sich für Demokratie, sich für Rechtsstaatlichkeit, sich für Freiheit einzusetzen. Aber zusätzlich konkret an Unterstützung, natürlich wäre es sehr schön, noch die Petition zu unterzeichnen. Die kann man vielleicht auch auf die Website des Radios als Link nochmal setzen. Und dann zu den Prozessen, Prozessterminen, vor allem 4. und 6. Juni. Wer dort Zeit hat, nach Budapest zu kommen, ist hochwillkommen. Ansonsten, wir sind gerade hier in Köln auf einer Demonstration für den Said. Said ist jemand, der auch im Zusammenhang mit dem Budapest-Komplex beschuldigt wurde. Bei ihm ist die Sondersituation, dass er aus Syrien kommt und keinen deutschen Pass besitzt und deswegen eine erhöhte Gefahr ist, dass er nach Budapest abgeschoben wird. Und deswegen braucht er auch noch mal eine besondere Unterstützung.
Dass die Taten von rechts durch die Polizei in der Regel schlecht bis gar nicht recherchiert oder aufgeklärt werden, ist Betroffenen und engagierten Menschen bekannt. Nicht nur im NSU-Komplex zeigte sich dieses Versagen, sondern aktuell zum Beispiel auch in Solingen. Der Staat und seine ausführenden Organe haben darüber hinaus eine hässliche Tradition, AntifaschistInnen nicht nur Maulkörbe zu verpassen, sondern sie gerne auch ganz wegzuknasten. Die Jagd der Soko-Links auf AntifaschistInnen, Hausbesuche von Angehörigen und FreundInnen sollen einschüchtern, jede widerständige politische Bewegung lahmlegen. Dabei erleben wir gerade ein so überlautes Echo der 90er und ihren Baseballschlägerjahren. Es sind dabei in den verschiedensten Städten besonders junge NeofaschistInnen auffällig, die sich in Bomberjacken und Springerstiefel kleiden und nicht nur optisch an die 90er erinnern, sondern auch gewaltbereit auftreten. Zusammengeschart von Kinderfängern aus Vorfeldorganisationen der AfD und anderer faschistischer Organisationen. Die Initiative Herkes in Maidener, Platz für alle, ist nicht nur deutschlandweit mit Betroffenen von rechter Gewalt vernetzt, sondern unterstützt diese auch bei der Aufklärung. Sie berichtet in ihrem Redebeitrag vom 10.04. vor der JVA in Köln über die aktuellen Anschläge in Solingen und die aktuelle staatliche Aufklärung.
Lieber Said, liebe Freundinnen und Freunde, seit der sogenannten Selbstenteilung des NSU 2011 kämpfen wir mit Betroffenen und auf der Krautstraße und in der Propsteigasse in Köln für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Außerdem vernetzen wir uns bundesweit mit anderen Initiativen, die sich mit Betroffenen rassistischer und antisemitischer Gewalt organisieren, wie die Initiative 19. Februar Hanau, dem T-Kiez in Halle und dem Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992. Polizei und Justiz haben aus dem NSU-Komplex nichts gelernt. Im Gegenteil, ein Blick auf die Chroniken der unabhängigen Beratungsstellen für Opfer rassistischer und antisemitischer Gewalt offenbart nicht nur die tägliche Dimension rechter Gewalt, sondern ein besorgniserregendes Maß an beharrlichem Leugnen, Vertuschen und Verharmlosen politisch rechter, rassistischer und antisemitischer Tatmotive durch Polizei und Justiz, sowie eine mangelnde Bereitschaft, die ganz normalen Instrumente der Kriminalistik und Strafverfolgung bei rechten Gewalttätern adäquat anzuwenden. Beispiel Solingen. Bereits kurz nach dem Brandanschlag auf das Mehrfamilienhaus im Solinger Stadtteil Grünewald, bei dem im März 2024 Kancho und Katja Zilova und ihre kleinen Töchter Galia und Emily starben und andere Hausbewohnerinnen zum Teil lebensgefährliche Verletzungen erlitten, schlossen die Ermittler ein politisches Motiv kategorisch aus. Doch im Prozess vor dem Landgericht Wuppertal tauchen nun immer neue Beweismittel auf, die nahelegen, dass der Angeklagte ein Nazi ist. Das ist nur dem beharrlichen Drängen der Vertreterin der Nebenklage Fedabascha Yildiz zu verdanken. Die Rechtsanwältin erzwang die Einführung der Dateien einer Festplatte, die bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten beschlagnahmt, von der Polizei aber nicht ausgewertet worden war. Diese 166 Bilder werfen nämlich ein ganz anderes Bild auf das Motiv des Angeklagten. Der hatte nach seiner Festnahme behauptet, aus Rache gegenüber der Vermieterin gehandelt zu haben und die Staatsanwaltschaft folgte dieser Version. Doch warum hätte er ein Haus in Brand setzen sollen, in dem der Vermieter gar nicht wohnt, den Tod seiner Nachbarn billigend in Kauf nehmen sollen, wenn nicht aus Menschenfeindlichkeit? Und warum schlossen die Ermittler ein rassistisches Tatmotiv aus, obwohl sie bei der ersten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten Hitlers Mein Kampf und zahlreiche andere Nazi-Devotionalien und rechte Schriften sicherstellten? Die Antwort gab der Wuppertaler Polizeipräsident 2 Wochen nach der Tat bei einer Pressekonferenz selbst, als er die Festnahme des mutmaßlichen Täters als gute Nachricht verkaufte, weil sie die Erinnerungen an den Brandanschlag von 1993 in Solingen wachgerufen hatte. Damals ermordeten junge Nazis 5 Frauen und Mädchen der Familie Gensch. Das war der Höhepunkt einer bis dahin beispiellosen Welle rassistischer Gewalt gegen Geflüchtete und Migrantinnen. Kurz vor dem Mordanschlag wurde das Asylrecht stark eingeschränkt. Die Städte Solingen, Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen stehen für Hetzjagden und Brandanschläge auf Geflüchtete und Migrantinnen in den sogenannten Baseballschlägerjahren und werden dieses Stigma bis heute nicht mehr los. Warum erinnern wir heute nochmal daran? Das Problem heißt Rassismus und Said würde hier nicht in Auslieferungshaft sitzen, wenn er deutscher Staatsbürger wäre. Und viele andere Gefangene wären hier erst gar nicht eingesperrt worden, wenn sie nicht aufgrund von Racial Profiling in eine Polizeikontrolle geraten wären und anschließend auf Richter trafen, deren Väter und Großväter schon Richter waren und die auf Menschen wie sie mit Verachtung herabblicken. Während Wegsehen und die Unterdrückung von Beweismitteln in Verfahren gegen die rechte Szene die Regel sind, legen die Ermittler bei Verfahren gegen linke Aktivistinnen einen enormen Eifer an den Tag. Mit Hausdurchsuchungen, Observationen, großem Lauschangriff, Zielfahndung, Öffentlichkeitsfahndung und Ermittlungen nach § 129a verfolgen Polizei und Staatsanwaltschaften heute vornehmlich Antifaschistinnen und Klimaaktivistinnen. Said erinnert uns aber auch an einen anderen Antifaschisten, an Kemal Altun, der 1983 starb, weil die Bundesregierung ihn an die Putschisten in der Türkei ausliefern wollte. Weil Kemal Altun auf Versammlungen auftrat und Flugblätter verteilte, geriet er bereits als Schüler in Konflikt mit den faschistischen Grauen Wölfen und wurde von ihnen mehrfach körperlich angegriffen. Nach dem Militärputsch vom 12. September 1980 floh er nach West-Berlin. Monate später erfuhr er aus türkischen Zeitungen, dass er im Zusammenhang mit dem Attentat auf den MHP-Politiker Günz Atak gesucht wurde und beantragte Asyl. Daraufhin informierte das BKA Interpol und die türkischen Behörden und die reagierten prompt und stellten einen Haftbefehl aus. Im Juli 1982 wurde Kemal Altun festgenommen. Im Februar 1983 bewilligte die Bundesregierung die Auslieferung an die Türkei. Dort drohte ihm laut Amnesty International der Tod durch unmenschliche Haftbedingungen, Folter oder Hinrichtung. Die Abschiebung wurde schließlich durch die Europäische Kommission für Menschenrechte in Straßburg ausgesetzt. Doch nach 13 Monaten Auslieferungshaft wurde er im März 1983 aus seiner Zelle geholt und zum Flughafen gebracht. Die Abschiebung allerdings in letzter Minute gestoppt. Dieser Nervenkrieg um seine Auslieferung löste europaweite Solidaritätsaktionen aus. Im August 1983 fand im 6. Stock des Oberverwaltungsgerichts Berlin auch seine Anhörung statt. Am 2. Verhandlungstag lief Altun plötzlich auf ein offenes Fenster zu und stürzte sich 25 Meter hinab in den Tod. Seine Verzweiflungstat wirkte als Fanal. In Berlin setzten Abschiebehäftlinge ihre Zellen in Brand und es kam zur Gründung von Pro-Asyl und von Asyl in der Kirche. In der Politik hatte der Suizid Kemal Altuns dagegen weder zum Umdenken noch zu einer Humanisierung der Asylpolitik geführt, konstatierte der damalige Pro-Asyl-Geschäftsführer Heiko Kaufmann später. Die Stimmung gegenüber Migrantinnen und Geflüchteten wurde Anfang der 80er Jahre immer bedrohlicher. Rassistische Übergriffe nahmen zu und wurden durch Hassreden von Politikern noch verstärkt. In der Zeit entstanden zahlreiche rassistische Vereinigungen wie die Deutsche Volksunion und die Hamburger Initiative Ausländerstopp. Während sich 1978 39% der Deutschen für die Rückkehr der Gastarbeiterin in ihre Herkunftsländer aussprachen, stieg die Zustimmung dafür in den folgenden Jahren erheblich und erreichte 1983 80%. Zu Beginn der Anwerbung wurden die Menschen aus der Türkei von deutschen Politikern ganz selbstverständlich als Europäerinnen bezeichnet. Anfang der 80er Jahre wurden sie als nicht assimilierungsfähige Ausländerinnen stigmatisiert. Kurz nach der Wahl von Helmut Kohl zum Bundeskanzler verabschiedete der Deutsche Bundestag 1983 das sogenannte Rückkehrförderungsgesetz. Dieses Deportationsprogramm scheiterte jedoch an der Resilienz der ersten Gastarbeitergeneration, mit der sie die Bundesrepublik in ein Einwanderungsland und eine vielfältige Gesellschaft verwandelt hatten. Was sagt uns diese Geschichte heute? Die Situation von Seyd ist brandgefährlich. Die Behörden wollen an ihm ein Exempel statuieren, genauso wie der Berliner Senat, der die Abschiebung ausländischer Studierender durchsetzen will, die gegen den verbrecherischen Krieg der israelischen Armee in Gaza und im Westjordanland protestiert haben. Machen wir ihnen einen Strich durch die Rechnung. Wir haben viele potenzielle Verbündete in der postmigrantischen Gesellschaft, die wir gewinnen können. Gegen Abschiebungen, für eine Gesellschaft ohne Knäste, gegen Lager und geschlossene Grenzen. Verhindern wir die Auslieferung von Seyd. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bemerkenswert, wie in diesen Zeiten mal wieder FaschistInnen geschützt werden, während der Widerstand bekämpft wird. Lea Reisner von der Linkspartei sprach mit uns über diese gesellschaftliche Entwicklung.
Wie ist für euch als Linkspartei gerade die Situation? Wie nehmt ihr das alles wahr? Also Maja ist in Budapest im Knast. Hier ist jetzt Seyd im Knast. Da ist auch die Gefahr, dass der vielleicht nicht in Deutschland ein Verfahren hat, sondern auch in Ungarn oder vielleicht dann sogar später im Nachhinein sogar noch mit einer Abschiebung drohen muss nach Syrien, wo er eigentlich mit seiner Familie als kleines Kind quasi geflüchtet ist. Ja, wie seht ihr das?
Also die Situation der AntifaschistInnen in Deutschland ist gelinde gesagt beschissen gerade. Nicht nur derjenigen, die sich im Budapest-Verfahren da jetzt irgendwie vor Gericht rechtfertigen müssen, sondern ganz grundsätzlich die Situation von Antifaschismus in Deutschland ist angesichts der Situation, dass wir einen zunehmenden Faschismus in diesem Land haben mit einer rechtsextremen Partei, die sehr, sehr stark im Bundestag sitzt, ist die wirklich hochproblematisch. Und es ist super wichtig, dass wir da irgendwie völlig klar sind, dass zum Beispiel eine Auslieferung nach Ungarn, die von Maja, war rechtswidrig. Jetzt wird bei Seyd damit gerechtfertigt sozusagen, dass er ja kein deutscher Staatsbürger ist, wo man auch einfach sieht, wie sehr Rassismus hier mit reinspielt. Denn am Ende des Tages, Seyd, ich habe ihn besucht im Gefängnis, sagt ja selber, ich spreche kaum Arabisch, ich bin viel mehr Deutscher als Syrer. Warum sollte er jetzt nicht sozusagen sein Verfahren auch hier bekommen? Also diese Auslieferung darf auf keinen Fall stattfinden. Und ich bin auch sehr froh, dass meine Genossinnen Martin Schirde waren und Martina Renner ja auch in Budapest tatsächlich da waren und irgendwie den Prozess beobachtet haben. Und ich glaube, dass es für uns als Linke eine absolut fundamentale Aufgabe sein wird in den nächsten 4 Jahren, uns irgendwie so schützend, wie wir irgendwie können, mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns vor all diejenigen zu stellen, die jetzt gerade kriminalisiert werden. Sei es für Antifaschismus, sei es für Klimaaktivismus, sei es für Fluchthilfe, Seenotrettung, sei es eben dafür, dass sich Menschen für eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Das ist nicht gewünscht von denjenigen, die hier gerade an der Macht sind. Das ist nicht gewünscht von denjenigen, die die Kapitalinteressen dieses Landes verteidigen und so weiter. Und deswegen ist es eben total wichtig, dass wir da auch als Partei ganz klar Kante zeigen und irgendwie sagen, dass ja, wir uns eben schützend vor diejenigen stellen, die kriminalisiert werden aufgrund ihres Aktivismus.
Wie nehmt ihr das wahr? Nehmen die anderen Parteien das überhaupt gerade wahr?
Also offensichtlich ist es für eigentlich alle Parteien in diesem Land, von Grünen, SPD bis eben selbstverständlich zur CDU, problematischer, AntifaschistIn zu sein, als Fascho zu sein und in Deutschland oder in Ungarn oder sonst wo Menschen anzugreifen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr problematisch. Also ich glaube, da ist einfach die Gewichtung komplett schief. Also dass wir irgendwie, ich weiß nicht, wie viele hunderte Neonazis haben, die teilweise bewaffnet mit Haftbefehlen gesucht werden und nicht gefunden werden, während gleichzeitig eben AntifaschistInnen, die sich freiwillig der Polizei stellen, jetzt hier von Auslieferungen bedroht sind, finde ich persönlich ein Skandal. Und ich finde, das darf nicht sein. Und ich finde, eigentlich wäre es die Aufgabe von allen Parteien, sich eben für Menschen einzusetzen, die die protestieren gegen die Verhältnisse, die gerade ganz, ganz, ganz massiv nach rechts kippen und wo es irgendwie wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein müsste, AntifaschistInnen zu verteidigen, und zwar überall da, wo es geht.
Was sind die Ziele jetzt? Also was können wir gerade tun? Also auch, was kann die Linkspartei jetzt tun für die nächsten Monate, um Seyd, besonders Seyd, also wie auch Maya, würde ich jetzt sagen, zu unterstützen?
Ja, also das ist natürlich insofern schwierig, dass wir halt gerade zumindest auf Bundesebene nicht in Regierungsverantwortung, auch in sehr wenigen Ländern nur, in keinem der Länder, die jetzt gerade irgendwie, wo jetzt gerade Menschen inhaftiert sind. Ich glaube tatsächlich, dass Öffentlichkeit der beste Schutz ist. Und ich glaube, dass das, dass wir für diese Öffentlichkeit sorgen müssen, auch indem wir nochmal klar machen, wie riskant dieses ganze Verfahren der Behörden gerade ist. Nicht nur für AntifaschistInnen, sondern wir sehen es ja eben, ne? Also auch die Klimabewegung wird jetzt irgendwie mit 129ern überzogen. Wir merken, dass irgendwie eben Seenotrettung wird seit Jahren kriminalisiert. Da stehen ständig irgendwelche Leute vor Gericht. Fluchthilfe generell total schlimm so. Und auch, also wirklich ja ganz absurd, also es gibt ja in Europa total absurde Verfahren gegen Menschen, die Geflüchteten irgendwie Essen und Trinken auf der Straße gegeben haben oder den Schlafplatz geliefert haben oder gegeben haben oder so. Und das sind natürlich Dinge, die, wo ich eben denke, dass wir diese Öffentlichkeit auch darüber herstellen können und müssen, indem wir halt eben klar machen, dass was hier jetzt in dem Fall Seyd passiert ist oder den Antifas, die jetzt in Budapest bei Gegendemonstrationen gegen einen Neonazi-Aufmarsch, wo wirklich Faschisten in SS-Uniformen irgendwie demonstriert haben oder demonstriert haben, in Anführungsstrichen.
Was in Deutschland, glaube ich, auch verboten ist, soweit ich es mitbekommen habe, so wie der Hitlergruß zum Beispiel.
Genau, ist da verboten, aber ist halt für Deutschland gerade weniger ein Problem als Antifas, die das Ansehen Deutschlands im Ausland beschädigen, weil sie sich halt eben diesen Protesten entgegenstellen. So. Das ist ja, und das kann halt im Prinzip all diejenigen treffen, die gerade nicht einverstanden sind mit der Politik, die hier gerade gemacht wird, mit einer Politik, die nach unten tritt ohne Ende und nicht drauf guckt, wo sozusagen eigentlich gerade das Problem ist. Und das Problem ist darin, dass wir einen total abstrusen Überreichtum bei wenigen haben, während gleichzeitig halt eben zum Beispiel Menschen im Bürgerrecht jetzt noch weiteren Schikanen ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Und diese gesellschaftlichen Ungleichheiten müssen halt irgendwie thematisiert werden und diejenigen, die es machen, dürfen nicht kriminalisiert werden. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, wo wir irgendwie wirklich gemeinsam auch mit einer Zivilgesellschaft für Öffentlichkeit sorgen müssen. Und das ist ja ist auch unsere Aufgabe als Bundestagsabgeordnete oder als Partei, absolut.
Wie können wir nur in diesen Zeiten tanzen? Ganz einfach von einem Bein zum anderen. Es ist 2025 und in Europa weht ein stürmischer rechter Wind. FaschistInnen stürmen CSDs, jagen queere Menschen. Diejenigen, die sich dem in den Weg stellen, werden durch starke Repression und Sanktionen versucht zu brechen. In den Worten von Waving the Guns, endlich wird wieder getreten. Unsere Antwort, Antifa ist Handarbeit und wir sind solidarisch mit den Genossinnen im Knast. Wir bedanken uns nicht nur bei allen, die mit uns gesprochen haben, sondern auch bei all denen, die daran arbeiten, die Auslieferung von Seyd zu verhindern. Free Seyd, free all Antifas. Und liebe Grüße in den Untergrund.
Heimat kotzt mich an. Sie sagt Gemütlichkeit und wandt sich langsam ran. Dann holt sie so mächtig aus, singt Schalala und packt die ganze Volkstumsscheiße raus. Identität will Tradition, eine Selbstsuche mit braunem Kinderlohn. Und kommt von irgendwo jemand Fremdes her, gibt der Gartenverkauf gegen Wehr. Heimat kennt keine Utopie, nur das, was ist und das, was immer schon so war. Sie ist so schön, Gefühl, sagt, wer du bist und ist doch immer wieder in Gefahr. Diese Sehnsucht verklärt, lässt alte Machtstrukturen unversehrt. Doch wer, wenn nach ihr ein Recht ergreift, da patscht die Linke gern mal hinterher. Und letztlich Riss in ihrer Konsequenz grenzt sie nur aus. Wer dann nicht zugehörig ist, der ist halt raus. Aus der Menge hörst du dann Applaus, Applaus, Applaus.